Wir lesen miteinander Apostelgeschichte 2, Vers 42. Und zwar, ich lese um des Zusammenhangs willen schon vorher, also ab Vers 40. Noch mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Es wurden an jenem Tage etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Wir haben hier ein perfekter weises Programm der Gemeinde Jesu für diese gesamte Gemeindezeit. Und zwar, es beginnt in Vers 40 mit Evangelisation. Dann die logische Folge, die Menschen, die gläubig geworden sind und sich haben retten lassen durch Jesus Christus, sie lassen sich taufen. Und dann kommt praktisch das Interna, die interne Gemeindearbeit. Die gläubig gewordenen, sie verharren dann, besser vielleicht, sie bleiben bei der Lehre der Apostel. Wir haben das ja gesehen in unserem Studium, was es heißt, die Lehre der Apostel zu verkündigen. Und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und den Gebeten. Das ist unser heutiges Thema, was es bedeutet, dass die Gemeinde Jesu in Gemeinschaft ist. Das griechische Wort Gemeinschaft heißt Koinonia, hat diverse Bedeutungen, zuerst praktisch Gemeinschaft wie im Deutschen. Verschiedene haben ein Ziel. Dann bedeutet das Wort gleichzeitig Anteil. Und zwar, was in Kolosser 1, 12 steht, Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Dann Teilnahme, das heißt, dass man im Evangelium beteiligt ist. Philipper 1, 5 zeigt es ganz klar. Dann Verkehr, das heißt, wir wandeln, und zwar durch Gnade. Und dann der Umgang, Absonderung, Zucht, das alles gehört zur Gemeinschaft. Also nicht nur, dass man dasselbe Ziel hat, dass man Anteil hat am Erbe der Heiligen, dass man am Evangelium teilnimmt, sondern auch wie man sich benimmt, wie man wandelt, der ganze Umgang, da gehört dazu Absonderung, da gehört auch dazu die Zucht. Ganz wichtig und entscheidend ist auch, Gemeinschaft ist keine Sache, sondern dass man teilhaftig ist. Dass man gewaschen ist durch das Blut Jesu Christi und drum Anteil hat an der Erlösung. Aber zuerst aus Sprüche 6, Vers 16 und folgende, ein Grundsatz. Oft ist im Alten Testament ja der Grundsatz, um was es eigentlich bei der Sache geht. Hier heißt es, diese 6 Stücke hasst der Herr und 7 sind seiner Seele ein Greuel. Stolze Augen, falsche Zungen, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die schnell zum Bösen laufen, ein falscher Zeuge, der Lügen ausspricht und wer Zwietracht zwischen Brüder wirft. Also hier sagt die Bibel, das Normale eines Menschen, der Anteil hat an der Erlösung, der Anteil hat an Jesus Christus, der mit dem Vater im Himmel versöhnt ist durch das kostbare und teure Blut Jesu, das ist so, dass das Normale der Gläubiger nicht Zwietracht ist, sondern Gemeinschaft. Und Gott hasst Zwietracht. Also will Gott nicht, dass unter den Gläubigen Zwietracht ist. Natürlich gibt es Situationen, wo man sich trennen muss, wo Trennung geschehen muss. Einmal sagt die Bibel, auf dass die Bewährten offenbar werden, muss es Trennungen geben. Aber das göttliche Muster, der göttliche Plan ist praktisch, dass keine Zwietracht unter den Gläubigen ist, sondern Gemeinschaft. Musterbeispiel Apostelgeschichte 4, 32. Wo es heißt, die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Das ist der Normalzustand der Gemeinde, dass sie ein Herz und eine Seele ist, dass keine Zwietracht unter ihnen herrscht, was Gott auch hasst, sondern wahre biblische Gemeinschaft. Wichtig ist jetzt, was bedeutet Gemeinschaft von der Bibel her? Zuerst etwas, und zwar 1. Johannes 1, Vers 3, eine ganz zentrale Bibelstelle. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater, mit seinem Sohn Jesus Christus. Und solches schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Das ist ein entscheidender Punkt. Die Bibel lehrt, dass diese Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus, die im Heiligen Geist geschieht und die durch die Reinigung durch Jesu Blut zustande gebracht wird, dass diese Gemeinschaft die Quelle der Freude ist. Dann plötzlich bricht die Quelle auf und dann plötzlich hat der Gläubige vollkommene Freude. Ich erinnere mich, als ich zu Beginn meines Gläubigseins, als ich damals in die Pfingstbewegung hineingeriet, dort war ein frisch bekehrter Mann Und die Gläubigen damals bildeten einen Kreis, sie hielten sich in Händen und haben für diesen Mann gebetet, dass er Freude bekommen möchte. Ich weiß nicht, ob er echt war, hinterher habe ich mitbekommen, gescheitert, aber es war völlig falsch von der Bibel her. Wir brauchen keinen Kreis zu bilden, wir brauchen uns nicht in Händen zu fassen und zu beten, dass Freude kommt, sondern die Bibel lehrt was völlig anderes. Wahre Gemeinschaft gibt diese vollkommene Freude in Christus. Diese Gemeinschaft ist mit dem Vater im Himmel durch den Sohn, durch Jesus Christus und somit auch mit den Gläubigen. Was ganz wichtig ist, Johannes 13, Vers 8. Und zwar hier sagt uns die Bibel, Petrus spricht zu ihm, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, werde ich dich nicht waschen, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Und das ist der entscheidende Punkt. Gemeinschaft geschieht, wenn man gewaschen wird. Wenn man gewaschen wird durch das Blut Jesu Christi, dann plötzlich hat man Anteil an der Erlösung, dann plötzlich ist man in Gemeinschaft und dann gehört man zu den Gläubigen. Wo man nicht gewaschen ist, da ist letztendlich keine Gemeinschaft. Und das ist das wahre Christentum. Aus dem Grund ist auch wichtig, dass die Heiligen lernen, sich abzusondern. Wir haben nichts zu tun mit Menschen, die nicht gewaschen sind im Blute des Lammes. Das ist auch der Grund, warum ein wahrer Gläubiger, warum auch wir in Albstadt, das ist auch ein Problem für uns gewesen, warum wir zum Beispiel nicht mit der Allianz zusammenarbeiten können. Das hat einen ganz einfachen Grund, weil letztendlich ich nicht zum Beispiel mit einem umgekehrten Pfarrer zusammenarbeiten kann. Wir kommen nachher noch auf das Problem. Aber jetzt noch 1. Korinther 1, Vers 9. Treu ist Gott, durch welchen ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Das heißt, Gemeinschaft ist nicht etwas, wo ich sagen kann, ich habe jetzt Lust zur Gemeinschaft, sondern es ist ein Befehl Gottes. Es gehört zu der Berufung der Heiligen, dass wir untereinander Gemeinschaft haben. Wie es in Apostelgeschichte 2,42 geschrieben steht, sie blieben in dieser Gemeinschaft. Dazu eine Bibelstelle, Philipper 2, Vers 1. Und zwar heißt es hier, gibt es nun irgendwelche Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Und hier ist schon mal ein ganz entscheidender und ganz wichtiger Punkt. Die Gemeinschaft, die hier die Bibel meint, das ist nicht die Sache, sondern die geschieht im Heiligen Geist. Und zwar sie geschieht in dem Moment, wenn ein Gläubiger gewaschen wird im Blute des Lammes. Dazu 2. Korinther 13, 13, die Gnade des Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das heißt, die Gemeinschaft geschieht im Heiligen Geist. Das ist eine Realität. Sie geschieht durch den Heiligen Geist, wenn ein Mensch gewaschen ist im Blut des Lammes, mit dem Vater im Himmel versöhnt ist, Friede hat mit Gott durch Jesus Christus. Das ist schon mal ganz entscheidend. Wir möchten jetzt von der Bibel her die Grundlagen betrachten, die hier entscheidende Rolle spielen. Vielleicht mit die wichtigste Stelle, 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Durch den Wandel im Licht, durch die bleibende Reinigung, halte ich diese Gemeinschaft mit dem Vater, mit seinem Sohn Jesus Christus und dadurch auch mit den Gläubigen aufrecht. Jesaja 59, 1 und folgende, ihr kennt die Stelle alle, ist eindeutig, dort geht es um die Rolle der Sünde. Die Sünde trennt von Gott, das heißt, sie beendet diese Gemeinschaft. Sobald ein Gläubiger wieder ins Licht kommt, in der Sekunde wird die Gemeinschaft wiederhergestellt, wenn das Blut Jesu mich reinigt. Das ist auch der Grund, warum ein Gläubiger nichts mit den Ungläubigen, nichts mit der Welt zu tun hat, weil sie nicht gewaschen sind im Blut des Lammes. Und hier kommt dann etwas ganz Wichtiges, nämlich der Ausschließlichkeitscharakter. Ich habe es vorher bereits angeführt. In 2. Korinther 6 steht es geschrieben, und zwar ab Vers 14. Zieht nicht am gleichen Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie reimt sich der Tempel Gottes mit Götzenbildern zusammen? Ihr aber seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott spricht. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln, will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum, geht aus von ihnen, sondert euch ab, spricht der Herr, rührt kein Unreines an, so will ich euch aufnehmen. Ich will euer Vater sein, ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Hier ist ein entscheidender Punkt. Die Bibel redet hier davon und sagt, ich kann als Gläubiger der Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel und mit dem Sohn Jesus Christus hat durch das kostbare und teure vergossene Blut Jesu der Gemeinschaft des Heiligen Geistes hat. Ich kann nicht mit Ungläubigen im gleichen Joch ziehen. Das ist nochmals, um es zu sagen, der Grund, warum man mit der katholischen Kirche nicht zusammenarbeiten kann, nicht mit der evangelischen Allianz. Dort hat es ungläubige Pfarrer, auf der anderen Seite sind dort Praktiken, die man nicht als Gläubiger akzeptieren kann, Götzendienst. Und in dem Moment gebietet mir die Bibel, mich abzusondern, um die Gemeinschaft nicht zu gefährden, zieht nicht am gleichen Joch, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, bedeutet, und das ist auch wichtig für unsere jungen Leute, dass ihnen das einmal gesagt ist, dass man als Gläubiger keinen Ungläubigen heiratet. Dieser Ausdruck kommt vom Aramäischen, meint ausdrücklich Ehegemeinschaft, das Ungleiche oder das Gleiche Joch, dass man nämlich nicht mit einem Ungläubigen sich einlässt. Das heißt, ein Gläubiger ist es verboten, einen Ungläubigen zu heiraten. Gleichzeitig bezieht sich diese Bibelstelle auf das Lehramt. Das heißt, ich darf nicht zusammenarbeiten, zum Beispiel in der Evangelisation, mit Menschen, die nicht bekehrt sind oder in Sünde leben. Das ist ein Gebot. Warum? 1. Korinther 10, Vers 16, dort heißt es, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist ja nicht Gemeinschaft mit dem Blute des Christus. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht Gemeinschaft mit dem Leibe des Christus. Und hier ist nochmals der entscheidende Punkt. Durch das vergossene Blut sind wir, so wie es in 1. Korinther 12, Vers 13 steht, in einem Geist zu einem Leib getauft. Wir sind in den Leib Christi hineingefügt. Wir sind wieder geboren zu einer lebendigen Hoffnung. Wir haben jetzt Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn. Und um diese Gemeinschaft nicht zu gefährden, gebietet uns die Bibel Absonderung. Trennung vor allem ungöttlicher, Trennung von der Welt, Trennung von der Sünde, um diese Gemeinschaft zu erhalten. Philemon, die Verse 4 bis 6, zeigt uns nochmal was Herrliches. Dort heißt es, ich danke meinem Gott allezeit, wenn ich in meinen Gebeten deiner gedenke, weil ich von deiner Liebe und von dem Glauben höre, welchen du an den Herrn Jesus und gegen alle Heiligen hast, damit die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde durch Vollerkenntnis all des Guten, das unter uns ist für Christus Jesus. Wörtlich heißt es, das in uns ist. Hinein in Christus. Und hier ist jetzt wieder ein ganz entscheidender Punkt. Die Liebe zu allen Heiligen. Es ist normal, dass selbst wenn wir gezwungen sind, um der Sünde willen, um Lehrfragen willen, um die anderen Gläubigen nicht zu gefährden, uns von einem Gläubigen zu trennen, und trotzdem, wenn er wieder geboren ist, ist die Liebe zu den Heiligen da. Dass man dann nicht böse mit ihm ist, dass man dann letztendlich ihn trotzdem liebt. Aber man muss, weil man ihn liebt und weil man die anderen Geschwister liebt, gehorsam sein und um des Gehorsams willen die Gemeinschaft brechen und die eigene Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn und mit dem Leib Christi durch das vergossene Blut aufrecht zu halten. Wir kommen nachher drauf, was es heißt, Gemeindezucht zu üben. Das spielt hier eine Rolle. Und hier ist mir etwas ganz Wichtiges. Ich habe schon so viel erlebt, wie die Gläubiger versucht haben, diese Gemeinschaft zu machen, indem man sich einfach öfters trifft. Und es ist im Prinzip falsch, weil Gemeinschaft kann man nicht machen, Gemeinschaft geschieht. In dem Moment, wenn Jesus Christus in mir ist, Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit, in dem Moment, wie ich gewaschen bin durch das Blut Jesu Christi, dann ist die Gemeinschaft da als Realität. Kennt ihr das? Du kommst in eine andere Stadt, du hast die Menschen noch nie gesehen, vielleicht kennst du die Sprache nicht. Und plötzlich mit einem Schlag, du kommst in die Versammlung und dann springt der Funke über. Plötzlich ist das da, was die Bibel Gemeinschaft nennt. Es geht tiefer wie die Blutsverwandtschaft. Plötzlich merkst du gehörst zur selben Familie. Diese Gemeinschaft im Heiligen Geist geschieht. Und hier ist ein absolut entscheidender Punkt. Und zwar, es ist diese Liebesgemeinschaft durch 2. Korinther 13, 13. Diese Gemeinschaft im Heiligen Geist. Und diese Gemeinschaft ist eine Realität, die ist da, die wird nur gebrochen durch Sünde. Und wir werden nachher noch in dem Teil, wo es um die Praxis geht, sehen, was das ganz wichtig für uns auch bedeutet. Ich möchte hier etwas betonen. Wenn ich mit jemandem keine Gemeinschaft habe, dann gibt es nur drei Möglichkeiten. Und ich bin verpflichtet vor Gott, die zu prüfen. Möglichkeit 1. Ich wandle nicht im Licht. und habe drum keine Gemeinschaft. Zweite Möglichkeit, der andere, das glauben wir ja immer, wandelt nicht im Licht oder lebt in Sünde und drum gibt es keine Gemeinschaft. Oder was noch schlimmer ist, alle zwei. Das ist keine Frage vor Gott her. Ist das ausgeräumt, dann wird die Gemeinschaft sofort wieder aufleben, nämlich im Heiligen Geist. Und wird der Heilige Geist in meinem Herzen es wirken. Ich möchte hier nochmals die Reinigung betonen. Wir sehen das nachher auch an den alttestamentlichen Opfergesetzen. Praxis. Ganz einfach. Epheser 4, Abvers 11. Dort heißt es: Und er hat gegeben, etliche zu Aposteln, etliche zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten und Lehrern, um die Heiligen zuzurüsten für das Werk des Dienstes. Zur Erbauung des Leibes Christi, bis dass wir alle zur Einheit des Glaubens und zur Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gelangen und zum erwachsenen Manne werden, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, umhergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Spielerei der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern dass wir wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken in ihm, der das Haupt ist, Christus, von welchem aus der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maße der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes das Wachstum des Leibes vollbringt, zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Und das ist das Programm Gottes der Gemeinschaft. Und zwar, jeder Gläubige hat eine Berufung. Bei der Wiedergeburt, wenn diese Gabe des Heiligen Geistes kommt, wenn der Herr Jesus das Herz einzieht durch den Heiligen Geist, dann bringt er für den Gläubigen das Maß des Glaubens mit, er bringt mit den Platz im Leib Christi, sein Wirkungsfeld und seine persönliche Geistes- oder Gnadengabe. Und jetzt sagt die Bibel ganz klar, durch das, was Gott mir gegeben hat, sollen wir uns gegenseitig Handreichung tun. Dass wir uns gegenseitig hier helfen, dass wir uns zurechtbringen. Das ist wahre Haltung der Gemeinschaft. Und da gehört auch dazu, dass man ermahnt. Dass man mal etwas tut, das dem anderen nicht gefällt. Dass man ihn verwarnt. Wir kommen noch drauf. Und es ist ganz wichtig, dann sieht man wirklich, was echte Gemeinschaft ist. Gemeinschaft ist nicht nur, dass man beieinander ist und Freude hat, sondern Gemeinschaft ist auch, dass man sich zurechthilft, der andere verwarnt, wenn man merkt, dass er nicht im Lichte wandelt und umständlich sich absondert. Wir kommen noch drauf. Genauso gehört dazu Epheser 5, das ganze Kapitel. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie der Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat. Als Gabe und Opfer für Gott zu einem angenehmen Geruch. Unzucht aber und alle Unreinigkeit oder Habsucht werden nicht einmal bei euch genannt, wie es Heiligen geziemt. Auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz noch zweideutige Redensarten, was sich nicht geziemt, sondern vielmehr Danksagen. Vers 8. Denn ihr waret ein Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichtes. Die Frucht des Lichtes besteht nämlich in aller Gütigkeit, Gerechtigkeit und Wahrheit und so weiter. Hier ist einfach die Tatsache. Bei den Heiligen ist es anders wie der Welt. Dort ist der Platz, wo es sauber zugeht. Wo auch kein dummes Geschwätz geschieht, keine Witzelei, keine Unreinigkeit. Sondern sie wandelt im Licht. Dort ist die Reinheit, dort ist die Heiligkeit. Aber wir wissen die Rolle des Sauerteiges, der Sünde. Sobald die einbricht und geduldet wird, letztendlich bricht die Gemeinschaft. Das ist auch der Grund, warum die Gemeinde sich hier hüten muss und Wächter sein muss über diese Dinge und dann die Sünde brechen, sie hinauswerfen muss, dass letztendlich diese Heiligkeit erhalten bleibt. Und es ist auch die Liebe Gottes, wenn man hier Gemeindezucht übt, um letztendlich Sünde hinauszutun, wenn er die alttestamentlichen Opfergesetze ansieht. Das ist etwas Wunderbares. Die Reinigung vor Aussaat, die geschah immer gleich. 3. Mose 14, 15, 16. Wenn ihr auch seht, der hohe Priester, alle diese Dinge. Es ist so, wenn gereinigt wurde durch Blut, dann hat der hohe Priester das Blut genommen, tat es auf eine Stelle und auf dieselbe Stelle tat er das Öl. Das ist ein Bild drauf in der Bibel auf Reinigung durch Jesu Blut und dort, wo gereinigt ist, dort nimmt es der Heilige Geist letztendlich auch in Besitz. Und jetzt gab es hier auch die Reinigung von Steinen. Wenn zum Beispiel ein Haus, das ist ein Bild auf die Gemeinde, einen Stein hatte, der von diesem Aussatz, von der Sünde behaftet war, dann wurde dieser Stein herausgebrochen. Das ist ein Bild auf Gemeindezucht. Und wenn es nicht gelang, diesen Stein zu säubern, dann wurde er weggeworfen. Hat der Besitzer des Hauses diesen kranken Stein nicht herausgebrochen, dann ging das ganze Haus unter. Schau, mein Gebet für unsere Gemeinde, dass letztendlich Gott, der Leuchter dieser Gemeinde, nicht umstößt. Da gehört wirklich dazu, dass man in der Gemeinschaft bleibt und notfalls auch mit einem Wehrherzen den, der sündigt, hinaus tut. Das gehört genauso zu der Gemeinschaft, wie die Gemeinschaft der Heiligen zu genießen. Aber ganz wichtige Sache, 1. Thessalonicher 3, Vers 12, folgende. Euch aber möge der Herr voll und überströmend machen in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie haben zu euch, dass eure Herzen gestärkt und untadlich erfunden werden in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Hier redet die Bibel wieder davon, dass wir überströmend sein sollen in der Liebe zueinander, in dieser Gemeinschaft, die durch den Heiligen Geist gewirkt wird. Der Heilige Geist ist ausgegossen in unseren Herzen durch die Liebe, Entschuldigung, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und durch das geschieht auch die Gemeinschaft. Das ist auch der Garant, dass man bereit ist bei der Wiederkunft Jesu, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Hier nochmals was. Lukas 8, Vers 38. Dort heißt es, der Mann, aber von welchem die Dämonen ausgefahren waren, bat ihn, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus entließ ihn und sprach, kehre zurück in dein Haus und erzähle, was Gott dir Großes getan hat. Er ging, verkündigte in der ganzen Stadt, was Jesus ihm Großes getan hat. Und das ist das Zeichen. Wenn jemand wirklich gewaschen ist im Blut des Lammes, dann hat er Sehnsucht, bei Herr Jesus zu sein, will nichts zu tun haben mit dieser Welt. Das, was heute hier in der Welt geschieht, wo man die Dinge dieser Welt annimmt, an der Christenheit, an der Charismatik, das hat nichts zu tun mit dieser Heiligkeit Gottes, mit dieser Gemeinschaft. Wo wirklich Gemeinschaft ist, da passiert auch, was Vers 35 steht, dann sind die Gläubigen begleitet und vernünftig zu den Füßen Jesu und sie haben Sehnsucht, bei mir Jesus zu sein. Sie haben Sehnsucht nach dieser Gemeinschaft. Nicht wie es heute in der Charismatik geschieht, dass sich gebärdet wie die Wahnsinnigen, was hier dem Toronto-Sägen geschieht. So, mit dem haben wir nichts zu tun. Das ist nicht der Heilige Geist. Das ist auch nicht das, was die Bibel hier letztendlich zeigt. Sondern der wahre Gläubige, der frei ist von der Finsternis, der ist begleitet vernünftig zu den Füßen Jesu. Und er hat Sehnsucht nach dieser Gemeinschaft. Er möchte bei mir Jesus sein. Das ist das Normale. Noch ein Schritt in die Praxis. Ich denke, es ist wichtig, dass wir das nicht nur theoretisch erkennen, sondern auch praktisch. Apostelgeschichte 20, 38. Schmerzlich betrübt am meisten über das Wort, das er gesagt hatte, sie würden sein Angesicht nicht mehr sehen. Sie geleiteten ihn zum Schiff. Als es aber geschah, dass wir uns von ihnen losgerissen hatten. Und das ist das Normale. Wenn Gemeinschaft durch das vergossene Blut im Heiligen Geist geschieht, dann müssen sich die Heiligen losreißen. Ihr kennt es. Ich weiß auch von den Geschwistern. Ich habe mich oft gewundert, wie die Taifinger dann zum Beispiel, nicht immer, aber manchmal heimgehen nach der Bibelstunde. Die auswärtigen Geschwister, auch die Nürtinger, dann manchmal bis um 11 oder 12 hier bleiben. Man kann sich nicht losreißen. Wisst ihr, was das ist? Das ist die Gemeinschaft der Heiligen, nichts anderes. Und das ist das Normale. Ich bin einmal, ja, ich werde es nicht vergessen, in Waldmössingen, ich denke, es war um 4:30 morgens heimgekommen. Bis 12 ging die Versammlung. Dann haben wir 2 Stunden geredet im Saal, dann noch vor der Haustür oder vorm Haus. Wir konnten uns nicht losreißen. Hinterher ist der Kreislauf umgekippt, aber zu dem haben wir einen Verstand. Aber es war die Gemeinschaft der Heiligen. Und hier ist etwas, was hier in der Apostelgeschichte beschrieben steht. Man muss sich losreißen. Jetzt aber ganz praktisch. Ich denke, hier ist ein Punkt, der mir mit am wichtigsten ist. 1. Johannes 3, 3. Die Bibel sagt hier, ein jeglicher, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich gleich wie er rein ist. Das ist wieder 1. Johannes 1, Vers 7. Die Reinigung durch Jesu Blut, das ist auch in der Praxis der Garant, dass die Gemeinschaft erhalten wird. Ich bin jetzt über 20 Jahre verheiratet, aber hier auch im Verhältnis zu der Ehefrau. Ich denke, wir sind keine 5-mal ins Bett gegangen, ohne dass hier wieder diese Reinigung war. Dass die Gemeinschaft wieder aufrechterhalten wurde. Dass man bleibend eifersüchtig sich darum bemüht, dass man die Gemeinschaft erhält. Durch Reinigung, durch Jesu Blut. Das ist der entscheidende Punkt. Und dann natürlich der nächste Punkt, genauso wichtig, Römer 6. Aber nur machbar auf der Grundlage von 1. Johannes 3, 3. Römer 6, Vers 6 und 11. Und zwar hier geht es um die Stellung in Christo. Wir wissen doch, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde aus der Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Wer gestorben ist, der ist von der Sünde losgesprochen. Wir sind aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Vers 11. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot, aber für uns seid, aber für unseren dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Und das ist genauso wichtig, dass man dann die Gemeinschaft aufrechterhält, indem es ein Ich in den Tod gibt, seine fleischliche Gesinnung. Indem man hier zum Beispiel nicht beleidigt ist, wenn jemand kommt und mich verwarnt, sondern indem man einfach hingeht, sich das gefallen lässt mit dem Gedanken, dass man die Gemeinschaft aufrechterhalten will, dass es vielleicht nötig ist, dass man hier unter durchgeht und wir brauchen diese Dämpfer von Gott, dass unser Fleisch dann auch gedämpft wird. Dann, ganz wichtige Sache, 1. Korinther 12, Vers 3 bis 8. Hier redet die Bibel von der Funktion des Leibes Jesu Christi. Darum tue ich euch kund, dass niemand, der im Geiste Gottes redet, sagt, verflucht sei Jesus. Es kann auch niemand sagen, Herr Jesus, als nur im Heiligen Geist. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, das ist derselbe Geist. Es gibt verschiedene Dienstleistungen, doch es ist derselbe Herr. Auch die Kraftwirkungen sind verschieden, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Und im Jeglichen aber wird die Offenbarung des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Hier haben wir den ganz entscheidenden Punkt. Der Leib Christi geht hin praktisch und hat Aufgabenteilung. In 1. Korinther 14, 26 nochmals ganz klar. Wie ist es nun, ihr Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas. Einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Zungenrede, eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. Hier noch der Punkt der Zungenrede. Ich möchte verweisen auf Apostelgeschichte 16, Teil 16, unser Bibelstudium über Zungenrede. Wir haben ja nachgewiesen, dass die Zungenrede aufgehört hat. Aber ansonsten ist es richtig, dass jeder etwas hat. Dass man einfach zusammenträgt. Hier ist Aufgabenteilung. Vers 33. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Der ganze Leib Christi zusammen wirkt. Und um diese Gemeinschaft aufrechtzuerhalten, muss man sich bewusst sein, dass jeder Gläubige, laut 2. Korinther 10, Vers 13, ein Wirkungsfeld hat, das Gott ihm gegeben hat, auch durch Wiedergeburt. Bei der Wiedergeburt erhält er in diesem Paket sein Wirkungsfeld, wo er arbeiten soll. Laut Römer 12, Vers 3 hat jeder Gläubige sein persönliches Maß des Glaubens. Das ist bei Manna ein Schattenbild. Bei Manna hatte der eine einen großen Topf, der andere einen kleinen. Aber wichtig war, dass jeder seinen Topf ausgegessen hat, dass jeder sein Maß des Glaubens ausschöpft. Nicht jeder hat den Glauben eines Georg Müllers, aber jeder muss in seiner persönlichen Berufung praktisch sein Maß des Glaubens ausleben. 1. Petrus 4, Vers 10. Es diene ein jeder mit der Gnadengabe, die er von Gott empfangen hat. Er ist nämlich ein guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Das heißt, jeder Gläubige hat mindestens eine Gnadengabe. Es geht hier nicht um diese neuen Geistes- oder Zeichengaben, die in Korinther 12 genannt sind, von denen die Bibel ja zum Beispiel bezeugt, dass es Zungenrede und zwei andere Gaben aufgehört haben, sondern es geht darum, wenn man die Bibel näher so untersucht, dass es zum Beispiel je nach Zählung mindestens 21 solcher Gaben hat, solcher Charismen, solcher Geistesgaben. Ich kenne zum Beispiel einen Bruder, der die Gabe der Ermahnung hat. Etwas Herrliches. Das schellt ein, plötzlich, weil es sei Gabe ist. Ich war da schon dabei. Plötzlich, wenn es gilt, ihn zu ermahnen, dann blüht der Bruder auf und dann beginnt er den anderen zu verwarnen. Und ich sage euch, das ist etwas Herrliches, weil das trifft dann. Und der Bruder kann dann in der Liebe Christi den anderen zurechtbringen. Und hier ist natürlich ein entscheidender Punkt. Es gibt Leute, die haben das Bedürfnis, andere, ich sag's einmal, zurechtzubringen. Die haben das Bedürfnis, andere zu verwarnen. Aber die nimmt der Herr in der Regel nicht. Sondern die Gabe haben, die Berufung haben. Und das ist so eine wichtige und entscheidende Gabe, dass man hier letztendlich einfach die Fülle der Schrift sehen muss und die Palette, was Gott für Gaben gegeben hat. Aber ich muss wissen, was mir der Herr persönlich für eine Gabe gegeben hat. Da gilt es drum zu ringen. Aber 1. Korinther 12, Vers 18, der Platz im Leibe Christi. Jeder Gläubige hat einen Platz im Leibe Jesu Christi. Und wenn jeder hier seine Aufgabe erfüllt, dann funktioniert letztendlich der Leib Jesu Christi. Und wenn das durch Reinigung, durch Jesu Blut, durch Wandel im Licht lebendig erhalten wird, dann plötzlich blüht die Gemeinde auf und dann haben wir Praxis des Neuen Testamentes. Aber hier kommt etwas dazu, man hört es nicht gern, Epheser 4, Vers 2. Dort heißt es, so dass er mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertraget und fleißig seid, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Bande des Friedens. Hier sagt die Bibel etwas. Wir müssen lernen, uns gegenseitig zu ertragen. Das heißt, ihr müsst lernen, mich zu ertragen, und ich muss lernen, euch zu ertragen. Und ich hatte Zeiten, wo ich mich selber nicht ertragen habe. Es ist einfach so, wir denken ja immer, dass alles in Ordnung wäre, aber es ist so, der Mensch ist so sündenverderbt, dass es wirklich manchmal ein Elend ist und dass es notwendig ist, dass man lernt, sich gegenseitig zu ertragen. Aber das geht, wenn man nämlich die zwei Dinge beachtet, dass man im Lichte wandelt, wie er im Licht ist, sich reinigen lässt durch Jesu Blut, wenn man gekreuzigt mit Christus lebt, dann kann man sich auch ertragen in dieser Kreuzesgemeinschaft. Und da gehört auch dazu Philipper 2, Vers 3. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo es heißt, tut nichts aus Parteigeist oder eitler Ruhmsucht, sondern durch Demut einer den anderen höher achtet als sich selber, indem jeder nicht nur das Seine ins Auge fasst, sondern auch das des anderen. Indem er sich unterordnet und sich um der andere kümmert. Das ist ein entscheidender Punkt, wenn man in die Versammlung geht, dass man sich bewusst ist, dass man auch Verantwortung hat dem anderen gegenüber. Es ist nicht egal, wenn ich predige und sehe das vierte Mal, hier sitzt jemand, der, ich sehe es im Gesicht, wo das nicht in Ordnung ist. Dass man hingeht, ihm versucht zu helfen, ihm aufmuntert oder aber verwarnt, je nachdem, was dran ist. Aber dass man wirklich sich hier in Demut unterordnet und sich um der andere kümmert. Das ist die wahre Gemeinschaft. Und hier hat Gott noch etwas gesetzt. Kolosser 3, Vers 12. Zieht nun an als Gottes Auserwählte, heilige Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertraget einander und vergebet einander, wenn einer wieder den anderen zu klagen hat. Gleich wie auch der Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Über dies alles aber habt die Liebe, welches das Band der Vollkommenheit ist. Hier ist wieder der Gedanke gegangen. Sich gegenseitig zu ertragen, aber persönlich auch den alten Menschen auszuziehen. Und darüber das Band der Liebe, weil der Heilige Geist ausgegossen ist in unsere Herzen. Und das ist letztendlich die, wie soll ich sagen, die Umgebung und das Metier, wo wahre Gemeinde geschieht. Und da gehört auch dazu 1. Petrus 5, 5. Gleicherweise ihr Jüngeren, seid untertan den Älteren und schützt euch aber gegenseitig mit der Demut. Denn Gott widersteht den Hochfertigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und Hochmut ist die Ursünde des Teufels. Da müssen wir uns davor hüten, mit dem wollen wir nichts, aber auch radikal gar nichts zu tun haben. Und das geschieht wieder, indem er sich in den Tod Jesu gibt, diesen Kreuzesweg geht, sich reinigen lässt durch Jesu kostbares und teures Blut, indem er sich gegenseitig unterordnet, indem er den anderen im Auge hat, sein Wohl sucht und gleichzeitig auch sich bewusst ist, dass man Aufgabe hat. Man hat eine Geistesgabe, mindestens eine jeder, aber die echten Geistesgaben, nicht diese Fälschungen, die hier draußen in der Charismatik geschehen. Man hat echte Geistesgaben. Man hat einen Platz im Leib Christi, eine Aufgabe für Gott her. Und wenn die jeder zusammen mit dem Maß seines Glaubens annimmt und auslebt, dann letztendlich gleichzeitig noch mit der Veränderung seines Wesens im Ausziehen des alten Adam, dann letztendlich geschieht diese wahre, heilige Gemeinschaft. Da gehört dazu 1. Petrus 3, Vers 8, wo es heißt, endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Hier ist ein entscheidender Punkt. Das Gleichgesinnt, das meint eigentlich vom Verstand her, praktisch von der Gesinnung her, dass man das gleiche Ziel hat. Und die Bibel sagt hier, gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Und es geht. Warum? Weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen. Wir können das tun und diese Gemeinschaft aufrichten im Heiligen Geist. Aber wir müssen im Lichte wandeln. Wir müssen uns bewusst in den Tod Jesu geben. Wir müssen ganz bewusst lernen, uns gegenseitig zu ertragen, unsere eigene Berufung anzutreten, uns praktisch verändern durch das Wesen, das Gott in uns hineingelegt hat. Und wir müssen gleichzeitig lernen, andere zu ermahnen, aber auch uns Ermahnung gefallen zu lassen. Und hier kommt dann noch etwas dazu, das uns ganz allein betrifft, nämlich unsere eigene Verantwortung in Epheser 5, Vers 18. Und berauscht euch nicht mit Wein, was eine Liederlichkeit ist, sondern werdet voll Geistes, indem ihr miteinander im Psalmen Lobgesingen und geistlichen Liedern redet und singt und spielt dem Herrn in euren Herzen und sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus und seid dabei einander untertan in der Furcht Christi.
erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist geschieht, wie ich vorher sagte, durch die Opfergesetze, immer wo das Blut war. Der hohe Priester hat zuerst mit Blut gereinigt. Wenn er eine Stelle mit Blut bestrichen hat, dann hat er Öl drauf getan. Dann kam die Wirkung des Heiligen Geistes. Und so ist auch hier, wenn wir unser Herz reinigen lassen durch das kostbare und teure Blut Jesu und dann gleichzeitig hingeht und uns Gott hingebet, auf der Basis auch von Römer 6, dann erfüllt der Heilige Geist auch unsere Herzen. Und dann letztendlich sind wir Männer und Frauen voll Heiligen Geistes. Das ist unsere eigene Verantwortung. Da gehört auch dazu, Hebräer 10, ab 24. Das heißt, lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen. Ist dir bewusst? Ich hoffe, dass mir bewusst ist, dass Gott uns gebietet, dass wir aufeinander aufpassen. Ich gehe doch nicht nur in die Versammlung, um hier zu sein, sondern es ist die Aufgabe der Gläubigen untereinander, dass wir aufeinander aufpassen. Wenn ich plötzlich sehe, dass hier jemand kaputt geht, dass hier letztendlich jemand, sagen wir, in Sünde lebt, dass was nicht stimmt, dann habe ich vor Gott her letztlich die Verantwortung hinzugehen und auf ihn aufzupassen. Das ist die wahre Gemeinschaft. Dass man nicht nur sich um sich selber kümmert, sondern dass man sich um den anderen kümmert und auf ihn aufpasst. Ihm Handreichung tut, wie Epheser 4 uns gezeigt hat. Ihm hilft, ihn zurechtbringt. Ihm hilft, dass er auch hingehen kann, sich reinigen lassen kann durch Jesu Blut, um in dieser Gemeinschaft zu bleiben. Und nicht hingeht, beleidigt ist und hier dieses ganze fleischliche Spiel treibt, wo die Bibel letztendlich davon sagt, dass eine bittere Wurzel aufwächst. Sondern das ist letztendlich etwas, was man ablehnen muss. Sondern wir müssen lernen, was in Römer 15, Vers 14 steht. Dass ihr selbst voll Gütigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, einander zu ermahnen. Und Geschwister, das ist was ganz Wichtiges. Dass man fähig wird, sich gegenseitig zu ermahnen. Wir können das nämlich gar nicht. Wenn wir jetzt ein Bibelstudium hätten über Ermahnung, dann könnte man hier in die Tiefe gehen. Und dann sieht man letztendlich, dass wir gar nicht fähig sind, uns gegenseitig zu ermahnen, sondern dass wir es lernen müssen. Zum Beispiel, 2. Thessalonicher 3, ab Vers 14. Wenn jemand unserem brieflichen Wort, das heißt auch hier für uns dem Bibelwort, nicht gehorcht, den kennzeichnet dadurch, dass er nicht mit ihm umgeht, damit er sich schämen muss. Doch haltet ihn nicht für einen Feind, sondern weiset ihn zurecht als einen Bruder. Hier ist der entscheidende Punkt. Manchmal muss man jemanden schneiden, manchmal muss man ihn letztendlich unter diese Form der Gemeindezucht stellen, dass letztendlich die echte Gemeinschaft wieder aufgenommen werden kann. Aber nicht, dass man ihn fertig macht, sondern man weist ihn zurecht als Bruder. Und das Wort, das hier steht für zurechtweisen, meint praktisch, dass man hier jemand vom Verstand her anredet, dass man seinen Verstand appelliert. Zum Beispiel zu ihm sagt, Mensch, guck, hier, die Gemeinschaft ist doch gebrochen wegen diesen Nichtigkeiten. Dass man appelliert, das sei Vernunft, an diese herrliche Gemeinschaft. Dass man ihm vielleicht bewusst macht, was es heißt, wenn er diese Gemeinschaft verlässt. Und hier, nochmal als Stelle aus Sprüche 27, 17, etwas, das ganz wichtig ist in Sprüche, vor allem im Alten Testament sind ja die Grundsätze. Dort heißt es, Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mann den anderen. Wir brauchen nicht weichlich mit diesem softmäßigen, ich sag's mal, humanistischen Evangelium hingehen und einfach, sag's mal, versuchen, eine süßliche Liebe zu praktizieren. Und die Bibel sagt, ein Mann schärft den anderen. Wir müssen lernen auch hier männlich stark zu sein, wie 1. Korinther 16, 13 sagt, einander ins Angesicht zu sehen. Und Dingen auszutragen, um der Gemeinschaft willen. Und es geht, ohne dass man sich versündigt, ohne dass man dann beleidigt ist. Sondern man muss sein Angesicht gegenseitig schärfen, dann wird man erwachsen in Christo. Dann lernt man im Licht zu wandeln. Aber, hier ist noch was ganz Entscheidendes in 1. Korinther 5. Und ich denke, das ist ein Punkt, der durch die humanistische Linie der Gemeinde auch zerstört wurde. Ab Vers 9. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. Nicht überhaupt mit den Unzüchtigen dieser Welt oder den Habsüchtigen und Räubern oder Götzendienern. Sonst müsstet ihr ja die Welt räumen. Nun aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemandem, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger und Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist, mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Denn was soll ich die richten, die außerhalb der Gemeinde sind? Ich richte nicht einmal die, welche drinnen sind. Die aber draußen sind, wird Gott richten. Tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Hier sagt die Bibel nochmals ganz klar, wir müssen wegen der Ansteckungsgefahr, die Bibel vergleicht Sünde mit Sauerteig, müssen wir das Böse hinaus tun, das ist ein Befehl, aktiv, wir müssen Gemeindezucht anwenden, dass die anderen nicht angesteckt werden, dass die Gemeinschaft erhalten bleibt. Wir sind heute so humanistisch, dass man oft lieber den Bösewicht duldet und zudem weich und lieb ist, und es in Kauf nimmt, dass eine ganze Gemeinde, ich sag's mal, beschmutzt und angesteckt wird. Das geht nicht vor Gott. Sondern es ist eine ganz wichtige Sache, dass man hingeht und notfalls jemand hinaustut und der Gemeindezucht stellt, bis er zurechtgebracht wird. Nicht, wenn man ihn hasst, nicht, wenn man ihm Böses will, sondern auf, dass es besser mit ihm werde. Dass er zurechtgebracht wird, dass er lernt, dass er gereinigt werden muss durch Jesu Blut, dass sich in der Tod Jesu gibt und neu mit uns diesen Weg der Gemeinschaft geht. Aber hier gehört eben auch gewisses Rückgrat, ein gewisses Erwachsensein in Christus dazu. Eine Stelle aus Hebräer 12, 12 bis 17. Darum recket wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie und tut gerade Tritte mit euren Füßen, damit das Lärme nicht abweiche, sondern vielmehr geheilt werde. Jaget nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, unter welche niemand den Herrn sehen wird. Zehrt darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Störungen verursache und dass viele dadurch befleckt werden und so weiter. Hier ist ein ganz entscheidender Punkt. Am Anfang geht es darum, dass man die schlaff gewordenen Hände erhebt, dass man wieder beginnt zu beten, dass man wieder gerade Tritte macht. Das heißt, gerade geht, der Heiligung nachjagt, mit jedermann, soweit es geht. Das heißt ganz klar, den Frieden nachher mit jedermann. Die andere Stelle sagt, haltet mit jedermann Frieden, so viel es an euch liegt. Und zwar, die Bibel sagt, dass keine bittere Wurzel auftauche. Nicht, dass man hier beginnt, beleidigt zu sein. Dass man hier versteckt ist. Ihr kennt ja das, die Gläubigen, die haben nicht die schwarze Sünde dieser Welt. Die haben die weißen Sünden. Dass man einfach hier beleidigt ist. Dass man hochmütig ist. Dass man ehrsüchtig ist. Dass man hier dem anderen nicht verzeiht. Das sind die Sünde der Heiligen. Und die brechen die Gemeinschaft genauso wie die schwarzen Sünde. Wir haben es dann auch nötig, dem Frieden mit jedermann nachzujagen unter Heiligung. Das heißt, neu gereinigt zu werden durch Jesu Blut. Sich neu in den Tod zu geben. Sich hinzugeben, dass der Herr Jesus neuen Weg mit uns hat und uns wieder in diese Gemeinschaft hineinführen kann. Ansonsten wächst der bittere Wurzel auf. Ansonsten werden Störungen verursacht. Und die Gemeinde, die bekommt Schwierigkeiten, weil die Gemeinschaft nicht mehr funktioniert. Und der Herr kann dann nicht mehr das tun, was er will. Ist dramatisch, wie man das sieht. 1. Korinther 10, Vers 14. Das sind hier wieder der Stelle beim Brotbrechen. Da heißt darum, meine Geliebte, flieht vor dem Götzendienst. Wir müssen lernen zu fliehen vor dem Götzendienst. Wir müssen lernen zu fliehen vor dem, was die Gemeinschaft bricht. Warum? Weil der Kelch des Segens hier ist. Weil die Gemeinschaft mit dem Blut Jesu hier ist. Die Gemeinschaft mit dem Leib Christi. Sobald man Götzendienst treibt, sobald man hier diese Basis verlässt, die Reinigung durch Jesu Blut, die völlige Hingabe an den Herrn aufgrund des Opfers, nämlich die Gemeinschaft mit dem Leib Jesu Christi, sobald man Götzendienst treibt und dem nicht flieht, letztendlich wird die Gemeinschaft gebrochen. Und hier ist wieder ein entscheidender Punkt. Wir müssen aktiv das alles rauswerfen aus unserem Leben, um hier beim Tisch des Herrn, beim Brotbrecher, beim Abendmahl die Gemeinschaft wieder aufzurichten. Dorthin gehören nur die Heiligen, die gewaschen sind im Blut des Lammes, die in wirklicher Gemeinschaft sind, die dann letztendlich auch sich in den Tod Jesu gegeben haben. Wahrhafte Glieder des Leibes, wahrhaft gewaschen im Blut des Lammes, wirklich in Gemeinschaft, die gehören hin, die anderen gehören nicht hin. Und noch ein Punkt, den man nicht missachten darf, Philipper 3, Vers 10. Dort heißt es, die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, dass ich seinem Tode ähnlich werde, ob ich vielleicht zur Auferstehung aus den Toten gelangen möchte. Hier geht es um die Gemeinschaft der Leiden und der Weg, dem laminarischen Weg unter durch. Das ist nicht ein Weg des Hochmuts, so wie es heute in der Charismatik geschieht, dass man glaubt im Wahn, dass man die ganze Welt erreichen kann. Habe. Nicht diese süßliche Liebe. Ich kenne den Prediger, der hat etwas gesagt, das hat mich fasziniert. Es ging um den Bruderkuss. Ich habe nichts gegen den Bruderkuss, aber er sagte, wenn jemand mich in den Arm nimmt, dann hat er mich so schnell am Hals, an der Gurgel. Entschuldigung, der Ausdruck, aber hier ist ein entscheidender Punkt. Wisst ihr, dieses süßliche, manchmal schaumäßige Gläubigsein, diese gemachte Liebe, die ist wirklich so, der am lautsten Hurra schreit, ist doch der am ehesten den anderen angreift. Das ist nicht das, was ich meine mit der wahren Gemeinschaft, mit der wahren Liebe, sondern, dass man was ganz anderes tut, dass man sich wirklich gegenseitig liebt durch die Liebe Jesu Christi. Die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Sie wird wirksam durch Reinigung, durch Jesu Blut, durch Hingabe, durch den Weg, den ich vorher aufgezeigt habe, der Gläubigen. Geschwister, hier ist ein entscheidender Punkt. Die Bibel sagt, daran wird jedermann erkennen, dass er meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wenn die Welt sieht, dass die Heiligen hier anders sind, dass diese Gemeinschaft durch Jesu Blut, das gegenseitige Handreichen, dass das wirklich hier ist, dann wird sie merken, dass dort die Gemeinde Jesu ist. Sie wird Sehnsucht bekommen nach diesen Dingen. Da gehört der Eigenschutz dazu. Prediger 4, Abvers 9. Bibelstelle, die man immer für Ehepaare liest. Aber hier ist ein entscheidender Punkt. Hier heißt es, zwei sind besser als einer. Und wenn man einen angreift, dann hilft ihm der andere. Und so letztendlich ist Gemeinschaft. Und dann redet die Bibel über die dreifache Schnur. Nämlich der dritte im Bund ist der Jesus. Es ist immer eine Sache zwischen mir, dem anderen Gläubigen, durch den Wandel im Licht, durch die Reinigung durch Jesu Blut, bin ich hier in der Gemeinschaft. Und der dritte im Bunde, der die Gemeinschaft letztendlich herstellt, der Garant dieser Gemeinschaft ist der Herr Jesus, der durch den Heiligen Geist das bei mir tut. Wisst ihr, jetzt kommt etwas, der Text, der fasziniert mich. Psalm 133, ein Wallfahrtslied von David. Siehe, wie fein und lieblich ist, wenn Brüder einträchtig beisammen wohnen. Wie das feine Öl auf dem Bart, das herabfließt in den Bart Aarons, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabfällt auf die Berge Zions. Denn da selbst hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Und das ist das Geheimnis der Gemeinde. Wo Brüder einträchtig beisammen wohnen, dort ist fein und lieblich. Und dort fließt das feine Öl, das ölische Bild auf den Heiligen Geist vom Haupt. Das Haupt der Gemeinde ist Jesus Christus. Vom Haupt der Gemeinde fließt das Öl in den Bart Aarons herab bis zum Saum seiner Kleider. Und der Saum der Kleider Jesu war die Stelle, wo der Hilfsuchende zu Lebzeiten Jesu praktisch im Glaube das ergriffen hat und Hilfe erfasst hat und dann Hilfe von Jesus bekommen hat. Dort, wo Brüder einträchtig sind, wo die wahre Gemeinschaft ist, wo es fein und lieblich zugeht, dort ist die Fülle des Heiligen Geistes vom Haupt, vom Herr Jesus, fließt das Öl herab bis zum Saum seiner Kleider. Und die Menschen bekommen Hilfe, Gnade und dort auch, heißt es, da selbst hat der Herr den Segen verheißen. Dort ist die Fülle des Segens Jesu, dort ist Leben bis in Ewigkeit. Dort bekehren sich auch die Menschen, dort sehen sie, dass das echt ist, dort geschehen echte Bekehrungen. Das ist doch wunderbar. Ich möchte zusammenfassen. Praktiziere 1. Johannes 7 bis 9. Wandle im Lichte, auf dass das Blut Jesu dich reinigt. Auf dass du und ich, dass wir in dieser Gemeinschaft bleiben. Ringe um die Erkenntnis deiner Berufung. Dass du das Maß deines Glaubens kennst, den Platz im Leib Christi, deine persönliche Gnadegabe und dein Wirkungsfeld und dann diene in Hingabe auf der Basis dieser Gemeinschaft und der Reinigung durch Jesu Blut, dem Herr Jesus, dann passiert's. Und dann 1. Korinther 4, Vers 2, enorm wichtige Stelle. Sei treu! Geschwister, glaubt doch nicht, dass ich ein Missionar, der zum Beispiel 20 Jahre auf dem Missionsfeld gearbeitet hat, verachte, wenn man sieht, dass nichts passiert ist. Im Gegenteil! Wir müssen wegkommen von diesem amerikanischen Erfolgsdenken. Es heißt hier, im Übrigen wird von Verwaltern nur verlangt, dass einer treu erfunden werde. Das sind die wahren Heiligen, wo Treue ist, wo Menschen in Treue Gott dienen. Das ist doch egal, ob was herauskommt. Wir haben nicht den Befehl Gottes, dass etwas geschieht, sondern wir müssen handeln in unserer Berufung, mit unserer Geistesgabe, am Platz, wo uns der Herr hingestellt hat. Und dessen Treue, was der Herr macht, ist nicht unser Problem. Im Gegenteil. Ich kann dem Missionar dann nur zusprechen, dass er treu seinen Weg geht und ich ziehe dann letztendlich den Hut in Ehrfurcht auf meinen Bruder, der hier treu dem Herrn dient. Die Treue ist es. Und das wird da am Schluss belohnt werden. Wisst ihr, auch wenn wir evangelisieren, das kommt doch nicht darauf an, wie viel sich bekehren, sondern dass wir treu das Zeugnis aufrichten, die Botschaft Jesu Christi bringen. Und was dann der Herr draus macht, da freuen wir uns. Aber es ist doch nicht entscheidend, dass wenn man dieses Erfolgsdenken hat, was passiert, und dass wir treu an unserem Platz sind. Hier das große Vorbild auch Timotheus. Timotheus ist das Vorbild, wo Paulus uns seinen Lieblingsjünger vorstellt. In 1. Timotheus 4, ab 12. Niemand verachte deine Jugend, sondern werde ein Vorbild oder sei ein Vorbild den Gläubigen im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Bis ich komme, halte an mit Vorlesen, mit Ermahnen, mit Lehren und so weiter. Und dann am Schluss heißt, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Denn wenn du solches tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche dich hören. Und vorher sagt er noch, bleibe dabei. Das heißt, wir müssen hier lernen, im Glauben zu handeln. Und hier ist ein entscheidender Punkt. Es beginnt diese Aufzählung mit dem Wort Gottes. Wir müssen Menschen des Wortes Gottes werden. Alle Erweckung und alle wahre Gläubigen waren Menschen des Wortes. Wenn wir nicht das Wort Gottes studieren, auf das wir verstehen, was Gemeinschaft heißt, auf das wir verstehen, was das große, vollkommene Opfer Jesu ist, auf das wir verstehen, wie unser Platz am Leib Christi ist, dass wir verstehen, was das Maß des Glaubens ist, dass wir die Gnadegabe verstehen, was auch ganz wichtig ist, Epheser 1, 17, 18, auf das wir erkennen, was in uns ist durch Christus. Wenn wir das nicht tun, wenn wir die Bibel vernachlässigen, dann klappt das andere nicht. Wir müssen beginnen, auf uns selber Acht zu haben, diesen Weg der Nachfolge zu gehen, gereinigt durch Jesu Blut, Menschen des Wortes, Menschen der Hingabe, Menschen der Gemeinschaft, um dann aus dem heraus praktisch nicht nur auf uns selber Acht zu haben, sondern auf den anderen. Das ist die wahre Gemeinschaft. Und dann den anderen, wie es in Epheser 4, Vers 2 heißt, zu ertragen. Und dann Römer 15, Vers 14. Das ist ja der Punkt, der uns doch, ich sag's mal, oft so schwerfällt. Was einfach heißt, wir müssen lernen, einander zu ertragen, fähig zu werden. Wir können das nicht, da müssen wir es lernen, gegenseitig uns zu ermahnen. Erwachsene Gläubige können das, dass sie sich gegenseitig ermahnen. Ermahnen im Sinne von der Zurechtbringung. Dann geschieht Gemeinschaft, wenn man dann nicht beleidigt ist, sondern gerade wenn ich ermahnt worden bin, wenn mich jemand verwarnt, ich erinnere mich an eine Sache, ich habe ziemlich euphorisch einmal vor der Freizeit etwas erzählt und der Freizeitleiter war auch euphorisch und er hat dann meinen euphorischen Bericht noch euphorischer wiedergegeben. Wisst ihr, was hier war? Oder es war eine Konferenz, keine Freizeit. Letztendlich kam das Produkt heraus und das Produkt war falsch. Es war überzogen, überdreht. Und neben mir war ein Bruder. Das war jemand, der aufgepasst hat, der Gemeinschaft verstand, der hier letztendlich das Ganze verstanden hat. Er hat mir dann immer Signal gegeben, hat gesagt, du musst das berichtigen, das ist doch falsch, das ist doch falsch. Ich wollte doch nicht, das war so peinlich. Am Schluss habe ich mich gemeldet, habe gesagt, gut, stimmt so nicht, ist überdreht, ist überzogen und habe es berichtigt und, ach, wisst ihr, Gemeinde oder dieser Konferenzleiter war nicht so erfreut. Und dann hat mich dieser Bruder auf der Heimfahrt im Auto, hat er sich mir vorgeknüpft. Dann hat er begonnen zu mir zu reden, hat gesagt, Karl Hermann, du hast eine Charakterschwäche, du redest praktisch zu seinem Superlativ. Weißt du, was draus geschieht? Hat es mir sagen lassen. Ich wurde immer kleiner, aber es war Balsam für mein Herz. Ich habe verstanden, was er mir gesagt hat. Und das müssen wir lernen, dass wir bereit sind, andere zu ermahnen und uns selber etwas sagen zu lassen. Wisst ihr, Geschwister, und dann kommt die volle Wirkung dieser Gemeinschaft. Ich lese uns nochmal 1. Johannes 1, Vers 3. Dann kommt diese volle Wirkung, wo es heißt, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater, mit seinem Sohn Jesus Christus. Solches schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Dieses Vollkommen meint überfließen, wie etwas das voll ist. Das heißt, dann ist diese völlige Zufriedenheit, dann ist diese völlige Gemeinschaft da, wenn ich im Lichte wandle. Wenn ich diese Gemeinschaft habe, wenn ich selber diesen biblischen Weg der Gemeinschaft gehe. Und dann ist Psalm 133 kein Wunschtraum. Dann ist Apostelgeschichte 2, Vers 42 kein Wunschtraum. Sondern dann wird das, was auf den ersten Blick so hoch gestecktes Ziel ist, plötzlich Realität. Gemeinschaft der Heiligen. Dann fließt vom Haupt Jesus Christus das Öl des Heiligen Geistes bis zum Saum seines Kleides. Dann ist es fein und lieblich. Dann geschieht es, dass wir Hilfe erfahren, auch in der Gemeinschaft, in der Jesus inmitten des goldenen Leuchters wandelt. Dann erfahren wir plötzlich auch, dass Menschen sich bekehren. Und dann ist Apostelgeschichte 2,42. Dann bleiben wir in dieser Gemeinschaft. Dann haben wir auch Sehnsucht nach dem und können nicht mehr leben, es nicht mehr ertragen ohne diese Gemeinschaft. Dann lockt auch nicht mehr die Welt, sondern dann hat man Sehnsucht nach dem. Und das ist eigentlich auch das, was wahres Gemeindeleben ausmacht, die Gemeinschaft der Heiligen. Aber sie geht nur auf der Basis der Reinigung durch Jesu Blut. Es liegt an mir, meinem Herz, dass ich mich persönlich reinigen lasse durch Jesu Blut. Dass ich die Gemeinschaft selber aufrechterhalte durch Reinigung. Dass ich mich hingebe in den Tod Jesu und diesen ganzen Weg der Nachfolge gehe. Dass ich auch fähig werde zu ermahnen, meinen Platz am Leib Christi einnehme. Meine persönliche Gnadegabe erkenne, mein Umfeld, das Gott mir gesteckt hat, und da drin dem anderen diene in Unterordnung, in Demütigung und auch akzeptiere, dass Gott mir Dämpfer gibt durch andere und diesen ganzen Weg der Gemeinschaft gehe, auf dass der Heilige Geist alles, was in dieser Erlösung drin ist, in meinem Leben zur Wirksamkeit bringen kann. Und dann wird Psalm 133 Realität. Dann wird Apostelgeschichte 2,42 Realität. Das ist nicht nur ein Bibelstudium. Ich denke, das ist auch das, wo unsere Herzen sich danach sehnen. Diese Gemeinschaft mit dem Vater, diese Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, diese Gemeinschaft im Heiligen Geist, das letztendlich gewirkt wird durch die tiefe Reinigung durch Jesu Blut.